Ich beginne mit einem Gebet. Herr, du möchtest in unseren Herzen wohnen, aber du willst, dass unser Glaube dich aufnimmt. Der Glaube öffnet dir die Türe des Herzens. Er lässt dich ein, damit du bleiben kannst. An dich glauben heißt, dir unser Denken ausliefern, damit du es erleuchtest mit der Klarheit deines Wesens. An dich glauben heißt, dir unsere Liebe schenken, damit du in uns dein Reich errichten kannst. An dich glauben heißt, dich in die Mitte unseres Lebens stellen, dich als den zu empfangen, der unser ganzes Leben beseelt. An dich glauben heißt, an deine Gegenwart in der Tiefe unseres Wesens glauben und all unser Tun von dir durchdringen und bestimmen lassen. Stärke die Ausdauer unseres Glaubens, damit du bei uns bleibst bis zu dem Tag, da du endgültig in uns lebst und wir in dir. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Radio Horeb-Gemeinde, wir sind hier in Bestwig im Sauerland zu den Jahresauftaktexerzitien unter dem Thema »Wer glaubt, ist nie allein«, ein Zitat, das Papst Benedikt geprägt hat in seiner Antrittsrede, als er im Jahre 2005 sein Pontifikat begann. Wer glaubt, ist nie allein, das haben wir eben auch in dem Gebet zum Ausdruck gebracht. Wenn er in unserem Herzen Wohnung genommen hat, dann sind wir schon nicht mehr allein. Dann sind wir wirklich mit ihm verbunden und durch ihn mit allen, mit der ganzen Kirche auf Erden und vor allem mit der Kirche des Himmels. Denn wir haben es immer mit dem hier auf der Erde noch leidenden Herrn in dem Leib seiner Kirche, aber auch mit dem schon verherrlichten Herrn in der Gemeinschaft seiner Heiligen zu tun. Ich möchte die Betrachtung heute Vormittag mit einer Stelle aus dem Buch Genesis, dem 18. Kapitel, beginnen. Die Verse 1 bis 8. Der Herr erschien Abraham bei den Eichen von Mamre. Abraham saß zur Zeit der Mittagshitze am Zelteingang. Er blickte auf und sah vor sich drei Männer stehen. Als er sie sah, lief er ihnen vom Zelteingang aus entgegen, warf sich zur Erde nieder und sagte: »Mein Herr, wenn ich dein Wohlwollen gefunden habe, geh doch an deinem Knecht nicht vorbei. Man wird etwas Wasser holen, dann könnt ihr euch die Füße waschen und euch unter dem Baum ausruhen. Ich will einen Bissen Brot holen und ihr könnt dann nach einer kleinen Stärkung weitergehen, denn deshalb seid ihr doch bei eurem Knecht vorbeigekommen.« Sie erwiderten: »Tu, wie du gesagt hast.« Da lief Abraham eiligst ins Zelt zu Sarah und rief: »Schnell, drei Seher, feines Mehl, rühr es an und backe Brotfladen.« Er lief weiter zum Vieh, nahm ein zartes, prächtiges Kalb und übergab es dem Jungknecht, der es schnell zubereitete. Dann nahm Abraham Butter, Milch und das Kalb, das er hatte zubereiten lassen, und setzte es ihnen vor. Er wartete ihnen unter dem Baum auf, während sie aßen. Diese Stelle, liebe Schwestern und Brüder, hat schon viele Menschen bewegt. Es ist auffallend, dass Abraham diese drei Männer anspricht mit Herr, also in der Einzahl, und dann wiederum auch in der Mehrzahl. Die Ausleger der Schrift haben von Anfang an in diesem Bild ein Bild des dreifaltigen Gottes gesehen. Und da es ja verboten war, sich ein Bild von Gott zu machen, hat man diese Möglichkeit gesehen, Gott hat uns doch selber ein Bild gegeben in den drei Männern, die Abraham besucht und die Abraham bewirtet hat. Und so hat man eben in der Ikonografie diese drei Männer dargestellt, im Hintergrund den bedienenden Abraham mit seiner Frau Sarah, und hat damit ein Bild der Dreifaltigkeit geschaffen. Berühmt ist die Ikone aus dem 15. Jahrhundert von Andrei Rubeljew. Rubeljew hat Abraham und Sarah dann schon weggelassen, sodass nur noch die drei gleichgestalteten Personen am Tisch sitzend miteinander Gemeinschaft darstellen und eine Einheit darstellen und zugleich auch bei diesem Bild, das Ihnen sicherlich vor Augen steht, ganz am Anfang des Tisches an der Vorderseite einen Platz freigelassen hat für den Betrachter. Das bin ich, das seid ihr, das sind alle. Wir sind eingeladen, teilzuhaben an der Gemeinschaft des dreifaltigen Gottes. Wer glaubt, ist nie allein. Er hat es mit einer Gemeinschaft zu tun, die sozusagen Ursprung jeglicher Gemeinschaft ist. Der heilige Paulus hat später auf dem Areopag in Athen darauf Bezug genommen, wie der Mensch von Gott eine Würde geschenkt bekam, ihm ebenbürtig zu sein. Er hat den erstaunten Athenern zugerufen: Wir leben doch in ihm, wir bewegen uns in ihm, wir sind in ihm. Wie eure Dichter gesagt haben, wir sind von seiner Art. Wir sind göttlichen Ursprungs. Daraus kommt, wie ich gestern schon erklärte, das Wort Hierarchie. Heiligen Ursprungs sind wir. Jeder Mensch ist heiligen Ursprungs. Er ist von Gott geschaffen, um ihm ebenbürtig zu sein. Nur mit dem gewaltigen Unterschied, den ich immer wieder betonen muss. Was er, Gott, vom Wesen her ist, das sind wir aus Gnade. Und die Urkatastrophe bestand einfach darin, dass der Mensch sich das aneignen wollte und das, was ihm als Gnade von Gott freigegeben war. Wir haben heute Morgen die Liebe betrachtet, die das eigentliche Lebenselixier und Wesen Gottes ausmacht, dass der Mensch sich gegen Gott stellte und genau das, dieses Lebenselixier verloren hat und damit auf seine bloße Geschöpflichkeit zurückgeworfen wurde. Deswegen betont ja auch der heilige Paulus im Philipperbrief im 2. Kapitel, dass Jesus, der Gott gleich war, er war vom selben Wesen wie Gott, der Vater, dass er auf dieses Gottgleichsein als Privileg verzichtet hat. Und damit ist indirekt angedeutet, dass die Ursünde genau darin bestand, dass der Mensch sich das als Raub angeeignet hat. Das Wort Privileg leitet sich ja von Rauben ab. Privare heißt rauben. Und alles, was privat ist, ist geraubt. Also machen Sie nie ein Schild an Ihr Eigentum, an Ihre Wohnungstüre oder an Ihre Gartentüre: Privat, Zutritt verboten. Das Wort privat heißt geklaut. Aber uns ist ja alles von Gott geschenkt. Wir brauchen es gar nicht, uns anzueignen. Deswegen ist das Gelübde der Armut in der Kirche im Grunde das Privileg, das der Mensch als Gottes Ebenbild haben darf, weil Gott ihm alles schenken will. Er braucht gar nichts, sich anzueignen oder sein Eigentum zu nennen. Im Psalm 82 wird das auch einmal betont und Jesus nimmt auch in einer Rede, nämlich im Johannesevangelium im Kapitel 10 einmal darauf Bezug, da heißt es: Wohl habe ich gesagt, ihr seid Götter, ihr alle seid Söhne des Höchsten. Doch nun, nach der Urkatastrophe, sollt ihr sterben wie Menschen, stürzen wie jeder der Fürsten, die sich selber sozusagen das Gottgleichsein angeeignet haben. Wir merken also, dem Mensch ist eine unglaubliche Würde zugesprochen Und wer glaubt, ist nicht allein. Es gibt also, wenn man das so sagen darf, und ich bin natürlich nicht kompetent, über göttliche Geheimnisse zu sprechen, die das innergöttliche Wesen ausmachen, aber wenn man das so sagen darf, es gibt in Gott, im dreifaltigen Gott, eine gewisse Entsprechung zu dem, was wir Glauben nennen. Glauben heißt sich einem anvertrauen. Mit Glauben ist tatsächlich auch gepaart so etwas wie die Haltung des Horchens und Gehorchens. Ich vertraue mich dem an, der für mich Autorität ist. Und tatsächlich gibt es eine Entsprechung auch im dreifaltigen Geheimnis, allein schon in der Tatsache der Unterschiedlichkeit der Personen, dass es da einen Vater gibt und einen Sohn gibt. Nun dürfen wir nicht unsere menschlichen Denkkategorien und Erfahrungswerte auf dieses Wort Vater und Sohn anwenden, denn nach unserer Erfahrung ist der Vater immer älter als der Sohn. Aber im dreifaltigen Geheimnis gibt es nicht ein früher und ein später. Das heißt, der Sohn ist gleichzeitig mit dem Vater. Und dennoch ist er anderer Art gewissermaßen, wenn man das so sagen darf, ihm unterstellt. Jedenfalls eines wissen wir aus den Evangelien, dass Jesus sich genau so seinem himmlischen Vater gegenüber verhalten hat, als wenn der Untergebene einem Vorgesetzten unterstellt ist, dem er gehorsam schuldig ist. So hat er gelebt. Und das waren auch die Inhalte seiner nächtlichen Gebete. Für ihn war es nicht nur einfach das sich unterwerfen dem göttlichen Willen des Vaters, von dem er wusste, dass er unendliche Liebe ist und dass er ihn niemals sozusagen entwürdigen, unterdrücken würde oder die Stellung der Autorität in einem negativen Sinne ausnützen würde. Im Gegenteil, er wusste, wer glaubt, ist nie allein. Und wenn er oft von seinen Jüngern so enttäuscht war, weil er spürte, die hatten zwar Begeisterungsfähigkeit, wir haben das heute Morgen auch gehört, wie sie Jesus zum ersten Mal begegneten, sich ihm angeschlossen haben, wir haben den Messias getroffen. Sie sagen Jesus sogar ein Kompliment zu, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels, haben wir heute Morgen gehört. Alles voller Begeisterung, natürlich flaute das später ab, weil sie eine ganz andere Vorstellung vom Messiastum und der Sendung Jesu hatten. Jesus war oft enttäuscht, weil die Menschen ihn nicht verstanden und selbst die Jünger sich dauernd noch herumstritten, wer von ihnen der Größte sei. Weil sie vom Reich Gottes ganz andere Vorstellungen hatte. Aber Jesus war nie allein. Die nächtlichen Begegnungen mit dem Vater, seine nächtlichen Gebete, das war seine Kraftquelle. Und er lebte so etwas wie einen Sohnesgehorsam, der, wie gesagt, im dreifaltigen Geheimnis vorgebildet ist, wenn auch auf eine ganz andere Weise sich dort vollzieht. Wir können es nicht begreifen. Wir können es nicht begreifen, wie dieses Verhältnis Vater und Sohn im Heiligen Geist, der sozusagen das Potenzial der Liebe in Gott ist, wie sich das vollzieht. Aber es ist so. Und es spiegelt sich auch wieder in unserer menschlichen Gesellschaft, in der Kirche. Die Kirche ist aus demselben heiligen Ursprung und deswegen hat sie an der Sohnschaft Jesu teil. Und deshalb kann die Kirche auch nur Kirche Gottes sein, wenn sie am Gehorsam des Sohnes teilhat. Er war in allem gehorsam bis zum Tod, heißt es, bis zum Tod am Kreuz. Wenn also die Kirche teilhat am Gehorsam des Sohnes und sich ganz unter die Autorität Gottes stellt, dann ist sie wirklich Kirche Jesu Christi. Sie ist nicht autonom. Sie kann sich nicht selbst erfinden. Sie kann sich nicht selbst strukturieren und nach dem Wunsch der Menschen sich gestalten. Heute redet man von Demokratie und von allen möglichen oder von Monarchie. Die Kirche ist weder eine Monarchie noch eine Demokratie. Sie ist wirklich aus diesem heiligen Ursprung, Hierarchie. Und deswegen ist gerade darin verbirgt, dass wir, wenn wir glauben, nicht allein sind, weil dann der Vater gewissermaßen für uns die Bürgschaft übernimmt, dass wir in guten Händen sind. Wir sind nicht allein. Dieser Gedanke war einmal in einem Mann sehr lebendig, der im 14. Jahrhundert an der Schwelle vom 13. zum 14. Jahrhundert gelebt hat. Es war der Spanier, der auf Mallorca geboren wurde und auch dort gestorben ist, Raimund Lull. Raimundus Lullus latinisiert oder auf Spanisch Ramon Lull. Dieser Mann, es war ein gebildeter Laie, ein tiefgläubiger Mensch, der hatte diese Erkenntnis, dass Gott nicht von Ewigkeit her ein einsamer Gott sein kann. Dann wäre er nicht die Liebe. Gott ist Gemeinschaft. Es gibt also auch in Gott dieses, wer glaubt, ist nicht allein, auf göttliche Art. Er ist Gemeinschaft, er ist nicht allein. Er könnte nicht der Liebende sein, wenn er nicht ein ebenbürtiges Gegenüber hätte, mit dem er sich in Liebe verschenken und von dem er auch wieder Liebe empfangen kann. Dieses zwischen Vater und Sohn oszillierende des Heiligen Geistes ist das Geheimnis Gottes. Das ist ihm so wichtig geworden, diesem Ramon Lull, dass er meinte, damit könnte er jeden Muslim bekehren zum Christentum. Denn die Muslime glauben an einen einsamen Allah, Gott. Und wir sagen, wie Johannes im Prolog, am Anfang war das Wort. Aber was wäre das für ein Wort, wenn es nicht irgendwo ankäme und gehört würde? Das heißt, es ist im innergöttlichen Geheimnis bereits dieser Logos, und das ist ja nicht nur Wort, sondern Hingabe. Gott gibt sich hin, er verschenkt sich, er äußert sich. Und das Wort äußern kann auch in Worten geschehen, aber das Äußern ist das Entäußern Gottes. Er verschenkt sich an uns, wie er sich im innergöttlichen Geheimnis an den anderen verschenkt. Der Vater liebt den Sohn. Der Sohn liebt den Vater. Die Liebe ist Person im Heiligen Geist. Und das teilt sich der Kirche mit und jedem Glaubenden. Wir sind also eingebunden in dieses göttliche Geheimnis und dürfen die Lücke füllen, die Gott für uns gelassen hat am Tisch des Mahles. Deswegen heißt auch diese Ikone des Rubeljew Philoxenia. Philoxenia, das ist also die Gastfreundschaft. Philos heißt der Freund und Xenos heißt der Gast. Also eine Gastfreundschaft. Gott lädt uns ein, Gast im dreifaltigen Geheimnis, in der dreifaltigen Gemeinschaft zu sein, Anteil zu haben an seinem göttlichen Wesen. Das ist es. Wer glaubt, ist nie allein. Wir brauchen also gar nicht zunächst die Gemeinschaft unter den Menschen suchen, obwohl sie immer für uns gewissermaßen eine Art sakramentale Vergegenwärtigung Gottes darstellt. Wenn ein Mensch mir Liebe schenkt, ist es die Liebe Gottes, wenn sie echt ist. Insofern brauchen wir einander. Wer glaubt, ist nie allein, findet sich also auch in der Gemeinschaft der Mitglaubenden und Mitliebenden wieder. Aber alles hat seinen Ursprung in Gott. Das heißt, wir sind aus heiligem Ursprung. Wir sind von seiner Art. Immer wieder zu betonen, aus Gnade, nicht aus Anmaßung. Es gibt also im göttlichen Geheimnis eine Entsprechung zu dem, was wir irdisch Glauben nennen oder Vertrauen nennen. Ja, es gibt im göttlichen Geheimnis sogar eine Entsprechung zu dem, was wir hier auf der Erde Leiden nennen. Es gibt in Gott so etwas wie ein Leiden. Denken Sie wieder an das Bild von dem Vater, der es nicht ertragen kann, dass sein Sohn sich von ihm getrennt hat, dass er zum verlorenen Sohn geworden ist. Das ist das Leiden der Liebe. Liebe ohne Leid gibt es nicht. Und seit der Urkatastrophe der Sünde hat die Liebe tatsächlich auch die Form des Leidens angenommen. Je mehr ich jemanden liebe, desto mehr tut es mir weh, wenn ich sehe, wie er verloren geht. Und das ist im Herzen Gottes doch auch da. Wir stellen uns das manchmal zwar ein bisschen sehr menschlich vor, es ist auch nicht verboten, sich das menschlich vorzustellen, aber in Gott ist es für uns immer noch ein unbegreifliches Geheimnis, wenn zum Beispiel wir in einem adventlichen Lied »Tauet Himmel den Gerechten« singen, »Gott der Vater ließ sich rühren, dass er uns zu retten sann«, um den Ratschluss auszuführen, trug der Sohn sich selber an. So stellen wir uns das vor, das dreifaltige, eine dreifaltige Konferenz. Der Vater fragt, hast du den Mut, hinunterzugehen auf die Erde und die heißen Kartoffeln aus dem Feuer zu holen oder so. Das stellen wir uns so menschlich vor. Aber in Wirklichkeit gibt es eine göttliche Entsprechung zu dieser menschlichen Art, dass es Gott wehtut und Leid tut, dass wir Menschen uns von ihm getrennt haben und in die Irre gelaufen sind. Und dieses Leiden Gottes wird am Kreuz auf dramatische Weise, auf menschliche Weise sichtbar. Es ist der gekreuzigte Gott, der sich kreuzigen lässt, der sich erniedrigen lässt, um uns Menschen die ursprüngliche Würde wiederzugeben. Wir sind also auch in der Sünde nicht allein. Wir sind auch in der Sünde nicht allein. Wir sind immer noch mit dem zusammen, der sich unter uns Sünder begeben hat, ohne selbst eine Sünde begangen zu haben. Er hat den niedrigsten Platz eingenommen. Es heißt sogar auf eine fast unvorstellbare Weise ausgedrückt, fast heretisch klingend, im Glaubensbekenntnis, er ist hinabgestiegen in die Hölle. In die Hölle unseres sündigen Daseins. Und zwar dorthin, wo der schlimmste Sünder noch einen Platz hat, um diesem Menschen die Hand zu reichen. Du bist auch in der Sünde nicht allein. Jeder ist eingeladen. Und es ist auch wunderbar, wenn wir erleben, dass Jesus, als er am Kreuze hing, ausgerechnet einem Verbrecher, einem Mörder, das Paradies verheißen hat und ihn, der sich Jesus zugewandt hat, weil er spürte, ich bin jetzt auch im Sterben nicht allein, hat er ihm die Gnade geschenkt, der Sündenvergebung, und er ist der Erste aus dem Munde Jesu, heilig gesprochene. Wir dürfen ihn anrufen in unseren Nöten, gerade auch in unseren Sünden, diesen Verbrecher am Kreuz, der Erste ist, den Jesus hineingenommen hat in das Paradies. Ich denke noch an eine Antrittsvorlesung, die in Fulda, als ich noch Student war, ein Professor gehalten hat, der seine neue Anstellung bei uns an der Hochschule bekam, in dem Fach Dogmatik. Und er hielt eine Antrittsvorlesung, die eigentlich nur ein Thema hatte. Gott ist Gemeinschaft. Und dieser Gedanke hat diesen Theologieprofessor so bewegt, dass er das an den Anfang seiner Vorlesungsreihe gestellt hat, weil es ihn zutiefst berührt hat. Gott ist Gemeinschaft. Das heißt also, im innergöttlichen Geheimnis gibt es keine Einsamkeit. Und für jeden Glaubenden, der hineingenommen ist in das innergöttliche Geheimnis, gibt es keine Einsamkeit. Wer glaubt, ist nie allein. Und dieses Geheimnis des dreifaltigen Gottes, das Einssein in der Verschiedenheit der Personen, haben die Theologen mit einem merkwürdigen Wort versehen, und zwar das Wort Perichorese. Das Wort Peri heißt herum und Choros oder Chor ist der Reigentanz. Es gibt in Gott also sozusagen den innergöttlichen Reigen. Man stellt sich also eine Tänzergruppe vor oder einen Tanzplatz, auf dem ein Reigen aufgeführt wird. Also wörtlich könnte man das ein Umtanzen nennen. Es drei Stimmen vereinen sich zu einem wunderbaren Chor. Ich werde, wenn ich an das Wort Perichorese denke, dass in Gott so etwas wie eine Dynamik da ist, eine Schönheit, eine Harmonie. Wenn ich daran denke, dann muss ich an die Musik von Johann Sebastian Bach denken. Johann Sebastian Bach hat dadurch eine wunderbare Kunst entwickelt, dass er nicht die Akkorde parallel nebeneinander herlaufen ließ, sondern drei Melodien ineinander verweben konnte zu einer einzigen Harmonie. Drei verschiedene Melodien übereinander, ineinander verwoben zu einer Harmonie. Das ist musikalisch genau das Geheimnis des dreifaltigen Gottes. Und deswegen weiß man auch, es haben ja schon die Kirchenväter gesagt, dass es nur aus Gott heraus, aus heiligem Ursprung, das gibt, was wir Schönheit nennen, Harmonie nennen. Das hat in Gott seinen Ursprung, in dieser Perichorese, in dem es also eine lebendige Harmonie und Dynamik in Gott gibt, die vergleichbar ist mit einem Tanz oder mit einer Harmonie, mit einer Musik oder mit einem sehr schönen gemalten Bild. Alle Schönheit hat in Gott ihren Ursprung. Es haben übrigens immer wieder Menschen festgestellt, dass große Theologen auch große Musiker waren. Angefangen von Gregor dem Großen, dem man ja die Gregorianik, den gregorianischen Choral zuspricht. Oder denken wir an die neueren Theologen unserer Zeit, Papst Benedikt, Josef Ratzinger, ist ein hochmusikalischer Mensch. Sein Bruder war ja der Chorleiter der Regensburger Domspatzen. Und wenn sich Papst Benedikt mal erholen wollte, hat er sich ans Klavier gesetzt. Und hat immer mit großer Freude, wenn er einmal die Gelegenheit haben konnte, an geistlichen Konzerten teilgenommen, die ihm auch im Vatikan noch geboten wurden. Oder Hans Urs von Balthasar, der große Theologe des vorigen Jahrhunderts, stammt aus einer Konzertmeisterfamilie. Er selber war, als er Abitur machte, am Schwanken, sollte er Musik studieren oder Theologie. Aber beides ist kein Widerspruch, sondern ergänzt sich. Und es wird berichtet, dass Hans Urs von Balthasar öfters mit Karl Barth, dem evangelischen Theologen in der Schweiz, zusammenkam, um gemeinsam Mozart-Melodien zu hören, Schallplatten aufzulegen und Klavierkonzerte von Mozart genossen haben. Also Theologie und Musik, das gehört zusammen. Ein Theologe, der keinen Sinn für Musik hat, ist kein Theologe. Das kann man wirklich so sagen, weil in Gott Harmonie ist und alles Schöne kommt von ihm. Es wird sogar von der heiligen Hildegard, die Gottesmutter, genannt, die Virgo Symphonalis, die symphonische Mutter und Jungfrau. Also, wo ein Heiliger aufkreuzt, da ist Harmonie da. Es ist die Perichorese, es ist das dreifaltige Geheimnis einer Schönheit, die sich auf der Erde widerspiegelt im Umgang der Menschen bis dahin, wo man sagte, seht, wie sie einander lieben. Und überlegen Sie einmal, wenn Sie ins Kloster eingetreten sind, dann sind Sie ja nicht wegen irgendeiner Schwester eingetreten, die Ihnen vielleicht sympathisch ist, sondern Sie sind in das Kloster eingetreten, weil sie eine Berufung zu einer bestimmten Spiritualität verspürt haben, die sie genau in dem Kloster gefunden haben. Und dann müssen sie aber Vorlieb nehmen mit den Typen, die da alle zusammenleben. Und das Kuriose ist, dass diese Typen, wenn sie richtig im christlichen Geist leben, trotz ihrer Verschiedenheit in den Personen und Charakteren, eine wunderbare Perichorese darstellen. Eine Einheit in der Verschiedenheit. Die Verschiedenheit ist die Voraussetzung für die Einheit. Deswegen legt die Kirche Wert darauf zu betonen, es gibt keine Ehe für alle. Gleiche können keine Gemeinschaft bilden, sondern nur unterschiedliche. Und die Unterschiedlichkeit ist auch fruchtbar, gerade durch die Liebe, die sie aneinander bindet. Und das wird in der Ehe ja da deutlich, wo Mann und Frau Vater und Mutter werden in der liebenden Hingabe zueinander und die dritte Person, die fleischgewordene Liebe zwischen Mann und Frau, das Kind in Erscheinung tritt. Die Kirche muss daran festhalten, dass die Ehe ein Sakrament ist. Und Sakrament bedeutet ja etwas, was vom unsichtbaren Gott in der sichtbaren Welt erkennbar und wirksam wird. Das nennt man Sakrament. Und die Ehe ist nur ein Sakrament durch die Unterschiedlichkeit der Personen von Mann und Frau, deren Liebe wiederum Person ist im Kind. Anders geht's gar nicht. Deswegen kann ich durchaus verstehen, dass in unserer Gesellschaft die Ehe für alle eingeführt worden ist, weil der Hintergrund, der Glaube an einen dreifaltigen Gott nicht mehr da ist, verloren gegangen ist. In einer atheistischen Gesellschaft muss man zu solchen Ergebnissen kommen. Da können wir zwar den Kopf drüber schütteln, aber wir haben als Kirche das Gegenprogramm darzustellen und dürfen die Sünde, die von Gott abweicht, nicht segnen. Das wäre falsch. Wenn wir das auch noch segnen würden, das wäre falsch. Das ist das völlig falsche Zeichen. Wir müssen in aller Liebe, in allem Respekt die Wahrheit verkünden. Dafür stehen wir. Und wir haben ja heute Morgen gehört in der Lesung aus dem Johannesbrief, gerade deshalb werdet ihr gehasst, obwohl ihr eigentlich doch die seid, die die Liebe Gottes, die Perichorese, das schöne, harmonische und wunderbare Gottes in dieser Welt verkörpert. Aber ihr werdet gehasst, weil es eine Macht der Finsternis gibt, die das verneint. Gegen das Schöne stellt sich das Hässliche. Gegen das Leben stellt sich der Tod. Gegen das Licht stellt sich die Finsternis. Das müssen wir einfach wissen. Also wie gesagt, es gibt dieses wunderbare Kontrapunktische, das in der Musik aufleuchtet, besonders bei Johann Sebastian Bach, der für mich ein Mystiker war. Ein Mystiker, der einfach diese göttlichen Melodien durchgelassen hat und da uns Menschen einen Eindruck geben konnte. Ich habe einmal gelesen in einem Artikel, dass es in Japan viele Bach-Chöre gibt und dass viele Japaner durch die Bach'sche Musik zum christlichen Glauben gefunden haben. Das ist hochinteressant. Ähnlich habe ich das gelesen von einer oder selbst gehört aus dem Munde einer russischen Dissidentin, Alla Sariban, so hieß sie oder heißt sie noch, die zur Zeit der Sowjetunion in Leningrad lebte und Atheistin war. Und sie hat zum christlichen Glauben gefunden, nicht durch die Bibel und nicht durch Christen, die sie kennengelernt hat, sondern durch die Schönheit. Wenn sie in die Eremitage in Leningrad ging und die wunderbaren Ikonen betrachtete, da wusste sie, das bringt eine atheistische Gesellschaft nicht hervor. Schönheit ist genau das Gegenteil von Atheismus. Denken Sie einmal daran, was hat denn in der DDR die kommunistische Gesellschaft an Schönem hinterlassen? Nichts, gar nichts. Und wenn Sie einmal nach Prag kommen, das ja auch von Kommunismus beherrscht war jahrzehntelang, alles, was in Prag schön ist, hat christlichen Hintergrund. Alles, was schön ist. Alles andere vom Atheismus bringt keine Schönheit hervor. Und diese Frau Alla Sariban, die sagte, ich bin durch die Schönheit zum Glauben gekommen, nicht nur durch die Kunst, sondern auch, wenn ich einmal sonntags die grauen Gassen von Leningrad verlassen habe und im Frühling durch die wunderbare Natur ging, der aufblühenden Wiesen und Wälder, das hat mich so tief erfüllt, dass ich erkannte, das bringt kein Mensch ohne Gott hervor. Da muss etwas sein, heiliger Ursprung, Hierarchie. Das ist der Mensch, das ist die Schöpfung. Und deswegen hat der heilige Franz von Assisi die Schöpfung so besungen. Nicht, weil er Naturschwärmer war, sondern weil er überall den heiligen Ursprung erkannte. In allem hat sich ihm Gott offenbart, und zwar ganz persönlich, duhaft. In allem fühlte er sich angesprochen, geliebt, umarmt. Wer glaubt, ist nie allein. Der Himmel ist der Ursprung der Ästhetik. Die Theologen sprechen vom Transzendentale. Sie sagen, die Schönheit, die Wahrheit, das sind Transzendentalien. Das heißt, sie weisen auf ein Jenseits hin, jenseits der sichtbaren Welt. Dort ist ihr Ursprung, dort ist ihre Wurzel. In Gott, dem Schönen, im Gott, der eine Harmonie darstellt. Und wir dürfen sie auf Erden abbilden. Und das ist das sakramentale Geheimnis des Menschen in der menschlichen Gemeinschaft. Wir sind auf der einen Seite Individuen, das sind wir, jeder eine Person für sich, aber auf der anderen Seite können wir das Personsein nur vervollkommnen und leben, indem wir Gemeinschaft bilden, den dreifaltigen Gott abbilden. Seht, wie sie einander lieben, hat man damals gesagt in der Urgemeinde, wie es in der Apostelgeschichte im 2. Kapitel gesagt wird. Und das wird dann auch immer wieder in musikalischen Bildern so dargestellt, dass zum Beispiel der heilige Ignatius von Antiochien, der im Jahre 117 nach Christus gestorben ist, es heißt, er sei ein Schüler von Johannes dem Evangelisten gewesen. Manche sagen sogar, er sei das Kind gewesen, das Jesus in die Mitte stellte, als die Jünger sich da stritten, wer der Größte sei, und Jesus gesagt habe, wer nicht wird wie dieses Kind, der kann nicht in das Himmelreich kommen. Das sei dieser Ignatius gewesen. Der hat einmal in einem Brief an die Epheser geschrieben, eure Priester sind mit dem Bischof so verbunden wie Saiten mit einer Zither. Deshalb ertönt in eurer Eintracht und zusammenklingenden symphonischen Liebe das Lied Jesu Christi. Aber auch Mann für Mann sollt ihr zum Chore Choros werden. Denken Sie an Perichorese. Damit ihr in Eintracht zusammenklingt, in Symphonie, Gottes Melodie in Einigkeit aufnehmt und einstimmig durch Jesus Christus dem Vater singt, schreibt Ignatius von Antiochien. Das ist wunderschön. Wer glaubt, ist nie allein, ist in diesem Chor drin, in diesem letztlich in Gott gründenden Chor der Perichorese, die auf der Erde sich fortsetzt. Glauben Sie mir, mir tut es äußerst weh, wenn in diesen Tagen uns verboten wird, in der Kirche zu singen. Da ist ein Stück von dieser Perichorese gestört oder zerstört. Ich kann es nicht nachempfinden, ehrlich gesagt, besonders in großen, großhalligen Kirchen, wo die Aerosole ja ohnehin in das Gewölbe steigen, höchstens den Organisten treffen, aber unten das Volk bleibt verschont und bleibt unberührt von den Krankheitskeimen. Wir sollten Gott wirklich mehr loben und preisen durch Gesang. Der heilige Paulinus von Nola, auch ein Kirchenvater aus dem 5. Jahrhundert, hat geschrieben, Christus ist der wahre Urheber unserer Harmonie, der wahre David, der sich der zerbrochenen Harfe unseres Leibes annahm. Verstimmt war sie, ihre Saiten waren gerissen, der alten Schuld zufolge. Doch der Herr hat sie wiederhergestellt, als er sie sich zu eigen machte. Um sie zu erneuern, hängte er sie an sein Kreuzesholz. Denn das Holz des Kreuzes vernichtet alle Sünden, macht alles neu. so war die Harfe nun fähig, Instrument aller Völker zu werden. Durch das Wort gespielt, erfüllt der frohen Botschaft Klang das All in Gottes Lob. Es ist wunderbar, wie hier also das Verhältnis des glaubenden Menschen und seine innere Befindlichkeit genauso beschrieben wird in diesen musikalischen Bildern der Harmonie, die von Gott kommt und sich auf dieser Erde wiederfindet, in den Lobgesängen, die wir an Gott richten, in unseren Gottesdiensten, aber auch durch das harmonische Zusammenleben in der Unterschiedlichkeit der Personen und der Einheit, die wir finden in der Liebe. Wer glaubt, ist nie allein. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.